Wenn es jetzt nur darum ginge, wo verdiene ich am meisten Geld, dann kann ich jetzt auch sagen, müsste ich wahrscheinlich einfach meine Firma schließen und lieber in der Werbung zu arbeiten, denn wahrscheinlich verdiene ich da mehr und auch sichereres Geld. Aber das würde mich wahrscheinlich nicht so glücklich machen. Deswegen haben wir da jetzt eine gute Lösung gemeinsam gefunden, dass wir sagen, wir kommen finanziell klar und ich bin auf jeden Fall um einiges glücklicher als vorher.
In diesem Podcast geht es um Menschen und ihre spannenden Geschichten. Es sind Geschichten, die dein Leben verändern können. Hol dir Inspiration von tollen Persönlichkeiten, die so sind wie du oder ich. Hör auf deine innere Stimme, hör auf dein Herz und bleib dran. Deine Anna.
Hallo du da draußen. Daniel ist 40 Jahre alt, wohnt mit seiner Frau Franziska und Baby Emilia in Siegen-Weidenau und ist gelernter Mediengestalter. Nachdem er jahrelang in seinem Beruf unglücklich war, hat er sich eines Tages gewagt, ein außergewöhnliches Risiko einzugehen. Diese neue Berufung hat etwas mit Spiel, Spannung und Spaß zu tun. Was es tatsächlich ist, erzählt uns Daniel heute selbst. Herzlich willkommen in meinem Podcast mit dem Herzen voraus, lieber Daniel.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Und meine erste Frage an dich lautet, wo bist du gerade? Erzähl mal, wo du bist.
Ich sitze gerade im Homeoffice in Siegen-Weidenau. Ja, genau.
Liebe Grüße nach Weidenau. Ich sitze nämlich auch im Homeoffice in Herborn. Genau, nicht weit weg von dir. Also schon etwas weiter, aber nicht so weit weg. Um die Leute so ein bisschen mitzunehmen da draußen. Ich weiß ja, was du tust, aber ich möchte so ein bisschen Spannung aufbauen, weil ich dein Thema und deine Arbeit oder deine Berufung, so nenne ich das mal, woran du arbeitest, sehr spannend finde und außergewöhnlich. Möchte ich jetzt erstmal so, um die Spannung anzutreiben, als erstes fragen, mit welchen Arbeitsutensilien arbeitest du? Also was sind deine Arbeitsutensilien, dein Werkzeug für deine Arbeit? Nenn uns da so ein paar Schlagwörter vielleicht.
Also ich sitze ja grundsätzlich im Homeoffice. Das heißt, ich sitze auch an einem Computer. Das heißt, ich brauche den auch und die Maus und die Tastatur und all diese Dinge. Und ich habe zu tun mit Prototypen, mit Holzmaterialien und mit Papier. Das könnte man vielleicht noch sagen.
Papier, Holz, Prototyp, PC. Ja, also wenn ich jetzt nicht wüsste, was du machst, wäre es für mich ein sehr, sehr schwieriges Rätsel, das jetzt zu erraten. Und insofern vielleicht noch ein paar Tipps mehr. Ich weiß gar nicht. Also beschreib mal irgendeine Tätigkeit vielleicht. Beschreib mal einfach eine Tätigkeit.
Ich würde zum Beispiel Formen festlegen mit einem Programm, das sich Illustrator nennt. Das kennen vielleicht Leute, die mit Grafikprogrammen zu tun haben. Da würde ich Formen festlegen und die an eine Firma schicken, damit die daraus eine Holzform machen können, die ich halt festgelegt habe. Also die was fräsen können.
Also du bereitest quasi die Holzform vor.
Genau.
Es gibt jemanden, der dich beauftragt für irgendwelche Holzformen. So, okay.
Richtig, also, das ist ein Teil von dem, was ich so tue. Nur ein kleiner Teil. Das ist nicht meine Hauptaufgabe, aber das war einfach mal ein Beispiel, ein kleines.
Alles klar. Dann würde ich einfach mal vorschlagen, wir lösen das jetzt auf. Erzähl mal mit, was du da in deinem Homeoffice mit deinem ganzen Holzpapier und deinem ganzen Verstand natürlich auch, neben PC und sonst was du da treibst.
Also ich bin Grafikdesigner und zwar nicht wie üblich für Flyer oder ähnliches, das mache ich auch, aber mein Hauptaugenmerk lege ich auf die Entwicklung von Brettspielen. Das heißt, auf mich kommen Verlage zu, die gerade von einem Autor ein Brettspiel in ihr Verlagsprogramm aufgenommen haben oder das wollen. Und das Spiel hat ja zu dem Zeitpunkt noch keinerlei Grafik. Das heißt, das ist vielleicht sogar nur mit Bleistift gezeichnet und gebastelt worden. Und ich entwickle dann die Icons, die zum Beispiel auf diesen Materialien drauf sind, die die Spieler sich angucken sollen, damit sie auch verstehen, was gemeint ist, was sie tun sollen im Spiel. Ich gestalte die Verpackungen, also die Boxen, wo die Spiele drin sind. Da kommt ja ein Barcode drauf, da steht ein Text hinten drauf. Die ganzen Grafiken müssen irgendwie angeordnet werden, die Maße müssen stimmen, all diese Dinge. Und genau, damit beschäftige ich mich.
Okay, Brettspiele. So, für jeden, der mit Brettspielen nicht so viel am Hut hat, also ich sage jetzt mal einfach, das Spiel, was jeder kennt, oder also ich persönlich auf jeden Fall, Monopoly. Gib uns mal jetzt, also wenn du jetzt vorstellst, da ist das Monopoly-Feld und da sind die ganzen Straßen, Poststraße, Elysée-Straße, der Bahnhof, was weiß ich, die Bank, daran kann ich mich gerade so spontan erinnern, die Figürchen natürlich und was auch immer. Was genau würdest du jetzt, wenn ich dich als Verlag beauftragen würde, was würdest du jetzt für mich auf diesem Monopoly-Brett machen, genau?
Also das würde so ablaufen, dass ich mit einem Illustrator zusammenarbeite. Also das muss man unterscheiden. Ich illustriere nicht, sondern das machen zum Beispiel so Leute wie der Hendrik Noack aus Siegen, mit dem ich gern zusammenarbeite.
Hendrik Noack.
Hendrik Noack heißt der, genau. Der macht also wirklich diese Zeichnungen, wenn es um Charaktere geht, wenn es um Landschaften geht oder Tiere oder was auch immer das Spiel als Thema hat. Der würde jetzt zum Beispiel auch, wenn auf dem Monopoly-Brett, ich habe es schon ewig nicht mehr gesehen, da wird wahrscheinlich auch ein, da ist ja dieser Monopoly-Typ, diese Person. Und die würde er zeichnen. Aber ich würde dafür sorgen, dass sie an der richtigen Stelle sitzt. Also ich würde dann vielleicht die Felder designen, gucken, dass die Figur an der richtigen Stelle sitzt, Texte draufschreiben und das halt Hand in Hand mit dem Illustrator und dem Verlag.
Das heißt, also die Idee für das Spiel, die passierte schon vorher. Also da gibt es irgendjemanden, der denkt sich ein Spiel aus und dieses Spiel muss ja dann irgendwie auf Papier in Form gebracht werden und du bist einer der Dienstleister, der dafür tätig ist, dann dieses Spiel, ich sage jetzt mal, zu formen, beziehungsweise irgendwann mal Ergebnis werden zu lassen. Ne? Einer von vielen. So, also da spielen irgendwie ganz, ganz viele mit. Ne?
Also genau, im Brettspielbereich gibt es halt auch Autoren, genauso wie es für Bücher Autoren gibt. Mhm. Und da gibt es auch Leute, die machen das hobbymäßig und es gibt auch Leute, die machen das hauptberuflich. Mhm. Das sind zwar dann eher weniger, aber so läuft das dann halt ab. Die Autoren gehen auf die Verlage zu, stellen die Spiele vor und die Verlage nehmen die Spiele ins Programm und gehen dann auf so Leute zu wie mich und den Hendrik, also auf die Illustratoren und auf Grafikdesigner.
Also es ist ja eine sehr, sehr spannende, für mich persönlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Alleine schon deshalb, weil ich die Aufgabe an sich sehr außergewöhnlich finde. Also ich kenne schon ein paar Grafikdesigner, die Flyer gestalten, wie du das gerade gesagt hast, oder Webseiten. Mhm. Aber ich kenne keinen einzigen außer dir, der Brettspiele gestaltet. Also muss man ganz ehrlich sagen. Also in meiner persönlichen Welt gibt es keinen, der mit Brettspielen überhaupt irgendwie was am Hut hat. Insofern ist für mich ist es sehr außergewöhnlich. Und deshalb die wichtigste Frage oder die wichtige Frage an dieser Stelle: Erzähl mal oder nimm uns mal mit auf deine Reise, auf deine Geschichte. Wie kommt man als junger Mann auf die Idee überhaupt oder wie kommt man dazu, irgendwann mal als Grafikdesigner Monopoly-Brettspiel, also Monopoly ist jetzt ein Beispiel, aber das Monopoly-Brett zu zeichnen?
Also es ist so, dass ich eigentlich mich schon immer für Spiele interessiert habe. Ganz zum Anfang eher für Videospiele als für Brettspiele. Und das ist im Laufe der Zeit einfach so gekommen. Man hat halt auch mal Monopoly gespielt oder die Siedler von Catan, die üblichen Verdächtigen halt, könnte man sagen. Und war dann lange Zeit in der App-Entwicklung tätig. Und zwar für Kinder- und Familienspiele, für Handys, für Tablets und Ähnliches. Und dann habe ich Kontakt aufgebaut zu einem Brettspielverlag. Die wollten ein Brettspiel als App haben. Und so bin ich so ein bisschen hatte ich den ersten Kontakt halt zur Brettspielbranche, beruflichen Kontakt. Und habe dann mit meinem Bruder zusammen Apps entwickelt, halt auch zu Brettspielen. Und irgendwann habe ich mich dazu entschieden, andere Wege zu gehen. Und habe 2 Jahre lang bei einem Werbetechniker gearbeitet, habe da aber schlechte Erfahrungen gemacht, weil einer der Vorgesetzten, die ich hatte, sage ich mal vorsichtig, eine schwierige Persönlichkeit hatte. Und das führte dazu, ich kenne nicht die genauen Umstände, irgendwann sind die halt auf mich zugekommen und haben gesagt, also es war von jetzt auf gleich, Herr Müller, kommen Sie mal bitte ins Büro. Und dann hat man mir quasi gesagt, dass sie mich nicht weiter beschäftigen könnten, weil die Auftragslage halt ein bisschen schwierig war zu dem Zeitpunkt. Das habe ich auch gemerkt. Ich hatte immer weniger zu tun am Schluss. Ob das jetzt der wahre Grund war, weiß ich nicht genau. Letzten Endes saß ich dann aber von jetzt auf gleich quasi, nicht auf der Straße, aber ich hatte dann halt keinen Job mehr und habe dann im Nachhinein auch herausgefunden, dass es da wohl auf der Firma noch mal ziemlich geknallt hat zwischen dem Vorgesetzten und dem Rest des Teams. Das heißt, ich war also nicht der Einzige, der das irgendwie zu spüren bekommen hat, dass der ein bisschen schwierig ist. Aber mittlerweile haben sich da die Wogen geglättet, weil derjenige, der da so kompliziert war, der ist mittlerweile nicht mehr in dem Unternehmen und alles ist wieder gut. Ich habe auch keine Probleme mit irgendjemandem mehr. Aber ich saß halt da und hatte zu dem Zeitpunkt keinen Job. Und dann habe ich überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich natürlich erstmal zum Arbeitsamt. Die haben mir natürlich vorgeschlagen, hey, Sie sind Mediengestalter, dann werden Sie sich wahrscheinlich in der Werbeagentur bewerben müssen, weil da arbeiten Mediengestalter sehr häufig. Und es gibt ja auch eine ganze Menge Agenturen in Siegen. Und da habe ich mich auch beworben Und ich habe aber auch irgendwie, während ich da Bewerbungen hingeschrieben habe, gemerkt, dass das irgendwie nicht meine Welt ist. Ich wollte eigentlich lieber Spiele entwickeln und insbesondere ganz gerne Brettspiele, weil das hatte sich auch privat halt so ergeben, dass ich immer mehr Brettspiele gespielt habe und Spaß daran hatte, mit Leuten Brettspiele zu spielen. Und ich dachte, das könnte eine tolle Sache sein. Und dann habe ich zufällig durch einen Freund erfahren, dass der gerade auf die Idee kam, er wollte einen Brettspielverlag eröffnen. Also das war keine spinnerte Idee oder so, sondern der hatte auch ziemlich viel Berufserfahrung schon und hatte auch schon selbst einige Firmen vorher. Das heißt, er hatte auf jeden Fall Erfahrung. Das war also nicht einfach nur so eine Schnapsidee. Und hat dann gesagt, weißt du was, wie wäre es denn, wenn du dich selbstständig machst als Grafiker und dann hättest du mit meinem Verlag schon quasi den ersten Kunden. Kannst du dir das nicht vorstellen? Weil dann hätte ich einen coolen Ansprechpartner, der mir helfen kann, meine Spiele zu entwickeln und du hättest direkt deine ersten Kunden. Und dann habe ich mir das halt überlegt. Ich habe auch mit Franzi gesprochen, also meiner Frau. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Das war zwar nicht so ganz einfach, weil ich da viel für leisten musste, weil wenn man beim Arbeitsamt sitzt, kann man nicht einfach sagen, hier, ich will mich selbstständig machen, ist das nicht eine tolle Idee, sondern dann wollen die auch wissen, ob das funktionieren kann. Zumindest wenn man wie ich eine Förderung beantragt hat. Also jeder kann natürlich sagen, er macht sich selbstständig, aber ich hatte halt zu dem Zeitpunkt kein Geld und hätte nicht gewusst, wie ich das stemmen sollte. Und da gibt's halt die Möglichkeit, eine Förderung zu beantragen und das habe ich gemacht und dazu musste ich halt eine ganze Menge Dinge vorlegen. Also ich musste also einen Finanzplan machen, aufschreiben, was habe ich für Ausgaben, was habe ich für Einnahmen, was sind meine Kunden, was habe ich überhaupt vor, wie stelle ich mir das vor? Und das war ziemlich anstrengend auf jeden Fall und nicht ganz leicht, aber letzten Endes habe ich es dann geschafft. Ich habe die Förderung bekommen und die sieht einfach so aus, dass man das Arbeitslosengeld weiter bezahlt kriegt, was einem normalerweise auch zustehen würde. Nur, dass das Arbeitsamt halt einen nicht ständig anruft und sagt, hier, wie sieht's denn aus? Haben Sie einen Job gefunden? Weil ich habe ja schon einen Job. Das heißt, die lassen einen dann in Ruhe dafür. Und dann war ich tatsächlich selbstständig in dem Moment.
Danke für deine Geschichte, Daniel.
Gerne.
Ich hätte da ein paar Rückfragen.
Ja.
Und zwar erzähltest du, also das habe ich verstanden, du hast dann irgendwie mal gelernt, gearbeitet, du hast jetzt schon ein bisschen Einblick gehabt in das, ich sage jetzt mal, in die Spielerszene, ne, in dem ihr da Apps entwickelt habt und dann hast du in diese Agentur gewechselt. Du hast gesagt, du wolltest dann was anderes machen, genau, in die Agentur gewechselt und dann da hattest du ja mit Spielen erstmal nichts zu tun. Da hast du wahrscheinlich so ganz normale Designer-Sachen gemacht, in Anführungsstrichen.
Richtig, genau.
Genau, und da wollte ich jetzt auf dieses persönliche Erlebnis vielleicht so ein bisschen eingehen, wenn du nichts dagegen hast. Schwierige Persönlichkeit, schwieriger Vorgesetzter und du hast dich da nicht wohlgefühlt und sogar am Ende dieser Geschichte unverschuldet eine Kündigung vorgesetzt bekommen.
Richtig, ja.
Kannst du uns diesen Moment vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben? Also du wirst dann gekündigt, hattest irgendwann mal Träume, hattest ja was vor, hattest ja einen Beruf gewählt, der dir Spaß macht und dann hat man diese Kündigung da in der Hand. Und also vielleicht so ein bisschen beschreiben, wie du dich da gefühlt hast und wer waren die Menschen, denen du das als erstes vielleicht erzählt hast? Also wer hat dich da in dieser schweren Zeit unterstützt?
Also ich saß dann wirklich direkt danach im Auto mit so einem lachenden und einem weinenden Auge, weil ich hatte mich ja zuvor schon einige Monate extremst unwohl da gefühlt und hatte mich auch schon auf Jobsuche begeben. Also ich habe, während ich da angestellt war, schon weitere Bewerbungen geschrieben, habe gedacht, ich muss da unbedingt weg, ich halte das nicht mehr aus da. Und dann sind die mir halt zuvor gekommen, also sie haben mir gekündigt, bevor ich wechseln konnte. Und deswegen war ich auf der einen Seite irgendwie froh, dass es da jetzt vorbei war und auf der anderen Seite natürlich auch geschockt, dass ich von jetzt auf gleich den Job verloren habe. Und dann saß ich halt im Auto, habe meine Frau angerufen und ich habe halt gesagt, ey, du wirst es nicht glauben, aber man hat mich gerade ins Büro gebeten und die haben mir gekündigt. Mhm. Und ich hatte noch Resturlaub, das heißt, da war nichts von wegen, wir kündigen ihn am Ende des Monats oder so, sondern ich bin dann halt ganz normaler Tag auf die Arbeit, ins Büro gekündigt und sie haben ja noch Resturlaub, den können sie dann direkt nehmen. Und dann war ich von einem Tag auf den nächsten quasi zu Hause und arbeitslos.
Schon heftig. Also du hattest ja gar keine Möglichkeit, Zeit, das A zu verarbeiten, zu verstehen, Rückfragen zu stellen, eventuell sich mit den Kolleginnen, Kollegen auszutauschen, sondern du musst es dann direkt packen und gehen. Das ist ja der Wahnsinn.
Das muss man einfach noch erwähnen. Ich bin ein Jahr später, ich hatte es ja eben schon mal angerissen, habe ich durch einen der Mitarbeiter, weil ich den nochmal angeschrieben hatte, wir hatten uns ein bisschen locker unterhalten, erfahren, dass halt die Führungspersönlichkeit, die da war, die halt so schwierig war, gegangen ist, beziehungsweise gegangen worden ist, weil es da nochmal ziemlich gekracht hat. Und dann einer der anderen Personen mich eingeladen, da nochmal vorbeizukommen. Ich wollte einfach nochmal mit mir sprechen. Und dann bin ich da hingefahren, das war so ein Jahr später, glaube ich. Und dann hat man sich mich zum einen hat man sich bei mir entschuldigt dafür, dass man das nicht vorher erkannt hat, dass das schwierig war in der Firma. Und auch alle anderen haben gesagt, sie waren eigentlich auch kurz davor, da zu kündigen, weil sie auch keine Lust mehr hatten. Und das war einfach interessant, weil ich in dem Moment dachte, es läge an mir, als ich gegangen bin. Ich hätte irgendwie nicht die Leistung gebracht, die erforderlich gewesen wäre oder was auch immer. Und habe dann im Nachhinein, einfach war es einfach schön, das nochmal nicht ruhen zu lassen, sondern nochmal darüber zu sprechen. Und dann war eigentlich alles geklärt. Und man hat mir sogar nochmal dann einen Job angeboten tatsächlich, den ich dann aber ausschlagen musste, weil ich zu dem Zeitpunkt halt selbstständig war und habe gesagt, es läuft gerade gut. Aber das hatte sich dann zumindest alles wieder geklärt. Aber die Sachen, die da so gelaufen sind, haben auch noch jahrelang danach an mir genagt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das heißt, du wurdest ja mit dem Gefühl entlassen, es liegt an dir, du hast irgendwas falsch gemacht, du bist wie auch immer was nicht gut genug. Also zumindest mal das Gefühl wurde dir gegeben, das wurde ja so nicht gesagt. Und mit diesem Gefühl hast du ja dann mindestens ein Jahr lang gelebt.
Das ist richtig.
Also schon heftige Geschichte. Ich will, warum ich jetzt so ein bisschen tiefer einsteige, wenn dir das zu persönlich wird, kannst du auch einfach sagen, Anna, geht mir zu weit, kein Problem. Ich glaube, da hätte jeder Verständnis dafür. Ich möchte einfach nicht, dass sich da draußen so anhört, ach ja, ich wurde gekündigt und dann bin ich zum Arbeitsamt und dann zack, 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 war ich selbstständig, jetzt bin ich erfolgreich. Der Weg ist so einfach. Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass das dir alles so einfach war bei dir, sondern dadurch, dass wir uns ein bisschen länger kennen, kenne ich so ein bisschen deine Geschichte und wollte, dass wir das ein bisschen ja auch vertiefen, indem wir sagen, nein, also es gab auch blöde Zeiten bei Daniel Müller, ja, und nach dieser Erfahrung ging es dir ja erstmal nicht gut, gar nicht gut.
Das ist richtig, ja.
Ja, und wenn du erlaubst, würde ich auch unsere Geschichte vielleicht ganz kurz ansprechen. Ist das in Ordnung? Na klar. Auch wie wir uns kennengelernt haben. Also Daniel kenne ich persönlich ja durch Salatherzen erstens, durch unseren Laden. Daniel ist und war sehr, sehr schnell und sehr regelmäßig unser Stammkunde, was er immer noch ist. Und es gab mal eine Zeit lang, daran kann ich mich erinnern, es war, glaube ich, immer der Freitag oder so, ein bestimmter Tag in der Woche.
Freitags, genau. Nach der Arbeit, nachdem ich die schlimme Woche hinter mich gebracht hatte, habe ich mir dann bei dir einen Lab gegönnt.
Ganz genau, du warst der Freitagskunde mit dem gepressten Saft und mit dem bestimmten Wrap. Und also solche Leute bleiben natürlich einem erstmal in Erinnerung. Und zweitens, klar, man wird dann aufmerksam, ne, auf gerade Menschen, die immer wieder kommen, weil dann man ja auch dann irgendeine persönliche Beziehung entwickelt oder auch Treue verspürt, Loyalität und kommt man sich ins Gespräch und so weiter. Und ich weiß noch, dass wir damals an einem bestimmten Zeitpunkt eine Stelle ausgeschrieben hatten. Ich weiß gar nicht mehr, für wen, für Verkäufer, ich weiß es nicht. Und dass du dich sogar in einem persönlichen Gespräch mit mir ja dazu geäußert hast, ob du dich da nicht für diese Stelle bei uns im Laden bewerben solltest. So, also, und wir sind ja dann im Gespräch schnell dazu gekommen oder zu dem Ergebnis gekommen, dass es ja nichts für dich ist. Und ich glaube, da habe ich ein bisschen dazu beigetragen, weil ich natürlich auch gesehen habe, dass es dir schlecht geht. Ich habe jetzt nicht ja die Hoffnung gehabt, dir helfen zu können, weil ich gesagt habe, Daniel, du bist ein Mensch, der künstlerisch unterwegs ist. Und bei mir kannst du sicherlich ganz toll Salate verkaufen, aber das war's. Ja, also mehr kann ich dir nicht bieten sozusagen. Und ich wollte nur diesen einschneidenden Moment vielleicht auch nochmal erwähnen oder erzählen, wie wir uns da auch kennengelernt haben in dieser ganzen Geschichte. So sind wir dann auch ins Gespräch gekommen und seitdem sprechen wir regelmäßig miteinander, mit dir und deiner liebevollen Frau Franzi auf jeden Fall. Und ich beobachte deinen Werdegang oder deine Geschichte und finde es faszinierend, wie du das geschafft hast und wie du aus diesem kleinen oder großen, das sagst du vielleicht besser, Loch rausgekommen bist und dass du jetzt strahlst. Ich sehe dich, die Leute vielleicht draußen nicht, aber ich sehe dich gerade, weil wir uns per Zoom unterhalten und wie du strahlst und wie glücklich du bist und alles irgendwie geklappt hat. Alles ist zu einem, sagen wir mal, glücklichen Ende oder zu einem glücklichen Moment geführt hat. Ende ist es ja noch nicht, noch lange nicht. Okay, das haben wir verstanden. Ich nochmal zum Thema Brettspiele, weil es so irgendwie für mich faszinierend ist, wahrscheinlich für dich noch mehr, aber trotzdem. Also was ist das Faszinierende an dieser Arbeit? Oder was ist das Faszinierende an Brettspielen grundsätzlich? Erzähl mal aus deiner Sicht.
Also einer der Verlage, mit dem ich zusammenarbeite, ich arbeite mittlerweile schon mit mehreren zusammen, die haben sich was auf die Fahne geschrieben, so als als Motto vielleicht, könnte man sagen. Und zwar, Brettspiele sind mehr, haben sie gesagt. Und das finde ich eine ganz nette Aussage, weil das sehe ich ganz genauso. Weil Brettspiele ist nicht einfach nur ein Unterhaltungsmedium, wo man sich vorsetzt und sich berieseln lässt vielleicht, sondern es bringt Menschen zusammen an einen Tisch, und zwar auch Menschen, die vielleicht vorher gar nicht mit irgendwas miteinander zu tun gehabt hätten. Das merkt man auch immer wieder, wenn man ja die Spiel in Essen, die findet einmal im Jahr statt, ist eine große Brettspielmesse. Und da sitzen halt Leute zusammen an einem Tisch, die hätten sich vielleicht niemals kennengelernt, wenn sie nicht ihr Interesse für Spiele geteilt hätten.
Zum Beispiel, welche Leute sitzen da zusammen? Also in Anzugträger und in junger Student? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, zum Beispiel. Anzugträger vielleicht nicht unbedingt, weil die Messe relativ locker ist. Ja. Aber jetzt jede Altersgeneration, also das ist alles von einem kleinen Kind bis zur Oma auch, gar keine Frage. Da laufen also auch wirklich ältere Leute rum. Oder auch von unterschiedlichen Kulturen. Also auf der Messe laufen Leute von der ganzen Welt rum. Also aus den USA, aus den europäischen Nachbarländern, aus China, aus Japan. Das ist so kulturell unterschiedlich, was da passiert. Das ist höchst interessant. Und die Leute sitzen einfach zusammen und haben eine schöne Zeit zusammen. Selbst wenn die vielleicht manchmal ihre Sprache gar nicht verstehen. Aber das funktioniert trotzdem. Und das finde ich toll, weil ich wüsste nicht, wo das sonst passiert.
Also auf jeden Fall, also faszinierend tatsächlich. Also gerade wenn Menschen zusammenkommen, unterschiedliche Herkunft, Kulturen, Alter und weiß ich nicht, wenn alles keine Rolle spielt, ne? Also
genau, und die sitzen dann da und haben Spaß zusammen und lachen, und da denkst du, das sind Bilder, die man eigentlich häufiger sehen möchte. Und das ist schön, dass ich da so meinen Beitrag zu leisten kann, dass die Spiele, die dafür nötig sind, um die Leute an den Tisch zu holen, dass die gemacht werden können, also hergestellt werden können.
Oh, da sagst du was Tolles. Weißt du warum? Weil ich habe mich jetzt in der Vergangenheit sehr lange mit dem Gedanken beschäftigt, auch jetzt für mich. Jetzt rede ich ein bisschen über mich. Und zwar, nur ganz kurz, weil ich das gerade jetzt verstehe. Also auch diese Motivation dahinter. Ich habe mich schon öfter gefragt, was ist denn dein Beitrag sozusagen für die Gesellschaft da draußen? Gerade so während der Corona-Zeit hat man jetzt gesehen, dass man auch den ganzen Berufsgruppen, sei es Verkäuferin, sei es natürlich Krankenschwester, Pflege, die Leute, die tatsächlich auch an der Front sind, irgendwie arbeiten. Und dann vergleicht man sich automatisch, ob man das bewusst macht oder nicht. Aber dann so, was leistest du denn für einen Beitrag, habe ich mich dann öfter gefragt. So. Und irgendwie kam ich immer wieder zu dem Ergebnis, so wie du das gerade schön beschrieben hast, ich bringe Menschen oder ich sorge dafür, dass Menschen zusammenkommen. Und es ist ja nicht unbedingt nur der Gast, der dann jemand mitbringt, mit dem er zusammen ist, sondern auch allein die Mitarbeiter. Ich habe ein tolles Team. Und ich sorge für meine Arbeit dafür, dass man zusammenkommt, tolle Gespräche führt, sich begegnet, austauscht, lernt voneinander, solche Dinge. Und insofern kann ich das total nachvollziehen. Ne? Also wir retten keine Leben, vielleicht im Vergleich zu Ärzten und Krankenschwestern, aber ich finde, das ist auch schon ein toller Beitrag.
Absolut. Man muss auch nicht immer direkt Leben retten. Ne? Also jeder kann, glaube ich, so einen kleinen Beitrag leisten, damit das Leben für alle ein bisschen angenehmer ist. Das ist schön, wenn man das kann. Ne?
Ja. Total gut, sind wir uns einig, genau. Jetzt nochmal vielleicht der Vergleich zwischen, jetzt unabhängig von dieser Erfahrung, die du gemacht hast, diese persönliche Erfahrung, trotzdem möchte ich ganz kurz darauf eingehen, Angestelltenverhältnis versus Selbstständigkeit. Kannst du da so ein bisschen darauf eingehen, was jetzt so die Vorteile, vielleicht auch die Nachteile, also bitte ehrlich, auch kritisch gerne einsteigen, wo die Vor- und Nachteile liegen jetzt in deiner jetzigen Situation im Vergleich zu der Vergangenheit im Angestelltenverhältnis?
Also im Angestelltenverhältnis ist es natürlich so, dass man deutlich mehr Ruhe hat, was die finanzielle Lage angeht. Also wenn man weiß, dass man monatlich immer seinen Lohn überwiesen kriegt, egal was jetzt da passiert, auch wenn man mal einen schlechten Tag hat vielleicht, das hat ja jeder mal, dann ist das sicherlich angenehm. Man muss auch die Versicherungen quasi nicht selbst zahlen, sondern das übernimmt ja dann der Arbeitgeber. Und wenn man selbstständig ist, muss man sich halt um alles kümmern. Und wenn man mal einen Tag ausfällt oder einen schlechten Tag hat, kann das im schlimmsten Fall sein, dass sich das auch am Monatsende auf das Geld auswirkt, was man halt so einnimmt. Und das ist halt, das kann stressig sein. Der Vorteil ist allerdings, das genieße ich gerade ziemlich, ist, dass ich halt meinen Tagesablauf ganz genauso gestalten kann, wie ich das für mich persönlich am richtigsten halte. Das heißt, wenn ich Kopfschmerzen habe und ich habe das Gefühl, weißt du was, ich muss mich mal eine Stunde hinlegen, dann lege ich mich eine Stunde hin. Und danach bin ich wieder fit und dann geht's weiter. Und wenn ich irgendwo angestellt wäre, es sei denn, der Geschäftsführer ist ein besonders cooler Typ, gibt's auch. Also ich kenne also auch einen Verlagsleiter.
Oder Typin, also auch eine Frau.
Oder Typin, genau, oder Typin. Der Verlagsleiter, den ich kenne, der sieht das zum Beispiel auch so. Der sagt, der hat auch viel mit Leuten zu tun, die auch im Homeoffice sitzen. Und der sagt auch immer, wenn es dir nicht gut geht, dann leg dich auf die Couch. Und das finde ich eine total tolle Einstellung, weil ich einfach nicht finde, dass es etwas bringt, wenn es einem nicht gut geht, trotzdem weiterzuarbeiten, nur um irgendwie das Bild zu wahren. Mhm. Dann muss der Mitarbeiter halt mal gerade eine Stunde pausieren und dann macht er weiter und dann halt mit mehr Energie als vorher. Und das finde ich halt als Selbstständiger besonders schön, dass man da wirklich die Wahl hat, seinen Tag so zu gestalten, wie man das gerne möchte. Man muss natürlich aber eine gewisse Disziplin trotzdem haben, weil ich kann ja nicht von morgens bis abends im Bett liegen und denke, ach komm, ich gönne mir mal heute ein bisschen Schlaf und morgen auch noch und so, weil dann läuft mir die Zeit weg. Mhm. Aber diese Freiheit, die man hat, die ist schon sehr, sehr angenehm.
Aber man muss schon der Typ dafür sein, oder?
Absolut.
Das höre ich so ein bisschen raus, genau.
Mit absolut.
Ja, klar, also der Typ für das Thema Risiko, ne, wie du gerade gesagt hast, man weiß immer nicht, was am Monatsende auf dem Konto landet und genau, die Krankenversicherung und die Rentenversicherung und alles Mögliche, man kann sich gar nicht vorstellen, was da alles an Kosten zusammenkommt. Also ich weiß es, deshalb kann ich da mitreden. Und auf der anderen Seite ist diese freie Zeiteinteilung und überhaupt das Gefühl der Freiheit, der Autonomie, das ist etwas, was mich beflügelt sogar.
Ja.
Ne, würde ich sagen. Also dieses, ich kann jetzt entscheiden. Und du kannst ja wirklich entscheiden. Bei dir ist es noch einfacher als bei mir. Du kannst ja wirklich entscheiden, gestalte ich heute einen Flyer oder fräse oder mache eine Grafik für diese Holzfigur, die später dann ausgefräst wird, von wem auch immer. In China oder so.
Ne? In China.
Also, ja, in China.
Die letzte in China, genau. Ja.
Wahnsinn. Und das ist, also ich muss immer wieder sagen, das ist eine faszinierende Geschichte, die du da hast. Ja, genau. Also wir wissen ja, habe ich ja auch gerade am Anfang gesagt, du bist ja Familienvater seit einem Jahr. Mhm. Emilia, die zauberhafte Emilia, ist jetzt ein Jahr alt.
Genau, vorletzte Woche ist sie ein Jahr alt geworden.
Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich.
Danke, werde ich dir sagen.
Welche Rolle hat bei der ganzen Entscheidung, also jetzt auch zur Selbstständigkeit, deine Familie gespielt, also deine Frau? Ich denke, Emilia gab es damals noch nicht, aber Familie besteht ja mehr als nur aus Franzi, Franziska, vielleicht auch Eltern oder weiß ich, Geschwister. Welche Rolle hat bei deiner Entscheidung, diesen Weg zu gehen, dann damals zum Arbeitsamt zu gehen und sagen, ich beantrage jetzt eine Förderung für die Selbstständigkeit? Welche Rolle haben die dabei gespielt, die Menschen um dich rum?
Eine große auf jeden Fall. Also mit Franzi habe ich lange gesprochen und überlegt, wie wir das machen. Und das war halt nicht nur eine Entscheidung nicht aus finanzieller Sicht, sondern auch aus emotionaler, weil sie ja auch mitbekommen hat. Die hatte die ganze Geschichte mitbekommen, dass ich da halt entlassen wurde und so und wie das an meinen Nerven genagt hat. Und sie wusste ja auch, dass ich eigentlich gerne was anderes machen möchte. Und da haben wir halt lange drüber gesprochen, was da sinnvoll ist und dann immer abgewägt, kann man das finanziell machen oder bringt uns das in Schwierigkeiten? Und auf der anderen Seite halt diese Entscheidung, ja, vielleicht solltest du das tun, weil das ist ja genau das, was du willst und das macht dich glücklich. Das ist ja auch wichtig. Wenn es jetzt nur darum ginge, wo verdiene ich am meisten Geld, dann kann ich jetzt auch sagen, müsste ich wahrscheinlich einfach meine Firma schließen und lieber in der Werbung zu arbeiten, denn wahrscheinlich verdiene ich da mehr und auch sichereres Geld. Aber das würde mich wahrscheinlich nicht so glücklich machen. Deswegen haben wir da jetzt eine gute Lösung gemeinsam gefunden, dass wir sagen, wir kommen finanziell klar und ich bin auf jeden Fall um einiges glücklicher als vorher.
Das ist schön zu hören. Es ist wirklich schön zu hören. Es ist ein tolles Zwischenergebnis. Weil genau dafür mache ich es hier. Also ich mich fragen die Menschen da draußen, Anna, warum machst du denn jetzt einen Podcast eigentlich? Und ehrlich gesagt frage ich mich das manchmal auch. Also irgendwann habe ich dann ich habe einfach auf meine innere Stimme gehört. Ich habe einfach gedacht, ich kenne mittlerweile einfach viele Menschen, viele Geschichten, meine eigene natürlich dazu. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss sie nach draußen tragen. Für junge Leute, für Menschen, die vielleicht sich gerade in so einer schwierigen Situation befinden, wie du damals vor 2-3 Jahren war das ungefähr wohl.
Genau, ich habe mich selbstständig gemacht 2019 und die 2 Jahre davor war halt die Geschichte mit dem schwierigen Arbeitgeber, ja.
Und irgendwie habe ich dann gesagt, pass mal auf, Podcast ist gerade so total unterwegs und ich bin selber jemand, der gerne, sehr, sehr gerne Podcasts hört und dann habe ich gedacht, so, weißt du was, machst du jetzt einfach mal. Du machst es jetzt einfach, um dich selber natürlich glücklich zu machen, im ersten Step immer. Und dann, wenn wir es schaffen, Menschen ans Mikro zu holen, also wenn ich es schaffe, Menschen ans Mikro zu holen, die einen schwierigen Weg hinter sich haben oder es muss ja nicht immer ein Problem gewesen sein, aber zumindest mal am Ende des Ziels, am Ende des Weges glücklich sind, warum nicht erzählen, warum nicht da draußen den Leuten auch einfach mal erzählen und sagen, pass mal auf Leute, da es gibt aus jedem Sumpf, irgendwie aus jedem Problem irgendwann vielleicht doch eine Lösung. Irgendwann, nicht sofort, weil man die sieht man ja nicht sofort. Ne? Die kommt dann irgendwann. Ja,
ja man kann ja auch einfach mal was ausprobieren. Meine Frau ist ja auch halbtags Fotografin und Das hat sie auch einfach gemacht, weil sie dachte, das wäre halt eine schöne Sache, Halbtagsfotografin zu sein. Also normalerweise arbeitet sie im Krankenhaus in der, na, wie heißt es?
Marketing.
Im Marketing, genau, das ist das Wort, danke. Mhm. Im Marketing und die andere Hälfte des Tages arbeitet sie als Fotografin. Sie ist keine ausgebildete Fotografin, sondern macht das quasi ja nicht hobbymäßig, weil sie macht das ja schon beruflich, sie ist nur nicht ausgebildet. Mhm. Aber das hat sie halt auch schon ihr halbes Leben lang hat sie fotografiert. Und wollte das dann irgendwann mal zu ihrem Job machen. Und das läuft auch ganz gut.
Also ich finde, dass ihr habt euch toll gefunden. Und
ich auch.
Wenn hattest du mir mal erzählt, auch also wir sind gar nicht darauf eingegangen, aber irgendwann im Gespräch hattest du mir erzählt, dass man natürlich nicht weiß, ne, wie es weitergeht und ob die Brettspielbranche dann irgendwie fürs Leben finanziell sicher ist. So, das weiß man ja gar nicht. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ihr beide auf jeden Fall immer wieder einen Weg findet. Weil erstens seid ihr beide kreative Seelen und habt ihr euch beide schon in die Selbstständigkeit gewagt. Euch fällt immer irgendwas ein. Bin ich mir ganz sicher.
Und das hoffe ich, aber das glaube ich auch.
Ja, das glaube ich auch. Und letztendlich ist ja entscheidend, welcher Mensch an deiner Seite ist. Ne? Und wenn das alles passt und so weiter, dann, oh, jetzt werden wir philosophisch. Aber ich finde, das musste gesagt werden. Übrigens, ich packe gerne alle möglichen Verlinkungen, Instagram-Seiten und so weiter in die Shownotes. Und da habe ich jetzt schon einen Namen notiert von Hendrik Noack. Ich denke schon.
Noack, genau, mit CK hinten.
Noack, genau, dass wir für ihn Werbung machen dürfen sollten und für dich natürlich sowieso und für Franzi gerne auch, falls sie eine eigene Seite hat, Instagram-Seite oder sonstige Tools oder Webseiten, wo man euch findet. Packen wir gerne alles in die Shownotes, damit die Leute, falls sie Interesse haben, euch da auf jeden Fall finden können. Und da frage ich mich gerade, die Idee fällt mir gerade ein. Also wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, ich bin ja auch Mutter eines 2,5-jährigen Jungen, und wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde und sagen würde, Daniel, ich hätte gerne für meinen kleinen Sohn ein individuell gestaltetes Brettspiel. Was mache ich? Kannst du mir da helfen? Oder ist die Frage zu groß?
Du willst das selber gestalten?
Ja, nein, dass du das für mich gestaltest. Also als Frage.
Dass ich das gestalte. Und du willst wissen, was dafür nötig wäre?
Ja, genau. Also gibt's die Möglichkeit? Ich frage einfach nur, weil ich gerade Werbung für dich gemacht habe. Vielleicht gibt es ja jemanden dann doch vielleicht auch eine Firma als Weihnachtsgeschenke für das Team, für die Mitarbeiter. Keine Ahnung, fällt mir gerade so als Idee ein. Wie könnten wir da zusammenkommen als Beispiel?
Also das ist natürlich nicht ganz leicht. Also man muss wissen, dass Brettspiele, die man im Laden so findet, das sind Spiele, die sind nicht von jetzt auf gleich zu entwickeln. Da gibt es auch eine ganz interessante Geschichte zu. Ich stand mal in der Drogerie vor ein paar Jahren und da stand ein Paar vor den Brettspielen und hatte sich überlegt, was sie denn kaufen für Silvester. Sie wollten da scheinbar Leute einladen, dachten, hey komm, ein Brettspiel wäre vielleicht ganz nett. Und dann standen sie davor und unterhielten sich über die Preise und haben halt gesagt, boah, das Monopoly, wo wir gerade schon beim Beispiel waren eben, das kostet aber eine Menge Geld. Mensch, das ist doch nur Papier und Pappe. Wieso kosten das so viel? Und das Ding ist, das kann man dir nicht vorwerfen. Das liegt einfach daran, dass die nicht wissen, was da für ein Produktionsaufwand hintersteht. Denn also an dem letzten Brettspiel, an dem ich gearbeitet habe, da hat ein 8-köpfiges Team fast ein Jahr dran entwickelt. Also mit dem Autor zusammen, das Marketing hat dafür gearbeitet. Ich als Grafiker habe Icons entwickelt und dann haben wir die getestet, ob die funktionieren. Wenn nicht, mussten wir sie nochmal umarbeiten und so weiter. Also es ist ein enormer Aufwand, der dahinter steht. Obwohl am Schluss natürlich nur, in Anführungsstrichen, tatsächlich ein bisschen Holz und ein bisschen Papier auf dem Tisch liegt. So kann man das sehen, aber da steckt halt ein unglaublicher Aufwand hinter. Und produziert sind die auch, also der reine Herstellungsprozess, der ist auch nicht so billig, wie man denkt, weil das läuft dann ja dann nicht zu Hause auf dem Drucker. Ich drücke auf Drucken und dann kommt das da schon raus, sondern das muss dann an große Firmen geschickt werden, die auf dicke Pappe produzieren. Da sitzen dann lauter Leute, die verpacken die Spiele und dann müssen die, wenn sie nicht in Europa produziert werden, was einfach auch nicht immer möglich ist, wenn man fragt, warum macht ihr das in China? Die machen das zum einen gut, die machen es natürlich auch günstig, aber man muss, wenn man hier im europäischen Ausland oder Deutschland ein Brettspiel produzieren will, dann kann man sich schon hinten anstellen, weil so viele Brettspielproduzenten gibt es, glaube ich, hier nicht. Dafür aber umso mehr Verlage, die Brettspiele herstellen wollen. Deswegen muss man halt gucken, wo man das überhaupt in einem angemessenen Zeitrahmen und für einen angemessenen Preis produzieren kann. Deswegen versucht man halt da überall was zu finden. Und das ist halt echt nicht billig. Ne? Mhm. Natürlich könntest du jetzt auf mich zukommen und sagen, mach mal was ganz Einfaches. Dann könnte ich sagen, komm, wir malen ein paar Punkte auf. Wir nehmen einen Würfel und wir nehmen eine Figur. Und wenn du würfelst, dann ziehst du die Figur so viel Felder weiter, wie der Würfel anzeigt. Aber das ist halt nicht der Anspruch, den man heute an Brettspiele hat. Und selbst dann hat man ja auch noch kein Spiel. Mensch, ärger dich nicht, muss man sich auch ausdenken. Und das geht auch nicht unbedingt in 2 Minuten, deswegen.
Absolut. Also die Frage war natürlich ein bisschen naiv gestellt, aber
klar.
Vielleicht auch deswegen gut, dass du das jetzt auch ausgeführt hast, weil die 2 Leute, die vor diesem Regal standen, wie du gerade erzählt hast, genauso naiv an so eine Sache rangehen. Mhm. Ne? Also wahrscheinlich, genau. Insofern danke für diese Antwort. Sollte ich oder irgendjemand da draußen, vielleicht wirklich eine große Firma, vielleicht hat jemand Interesse für das Team, für die Firma, so ein Brettspiel gestalten zu lassen. Da gibt es sicherlich Wege und Möglichkeiten, aber das kostet einfach unheimlich viel Geld. Das geben wir jetzt
richtig
einfach als Antwort an. Ja. Und kostet Zeit. Das hast du uns ja gerade auch erzählt, ne? Dass es Zeit kostet. Das
absolut,
ist nicht von jetzt auf gleich gemacht. Ne? So, okay. Ja, alles klar. Dann sind wir jetzt, glaube ich, schon fast am Ende der Fragen, zumindest mal, die ich an dich hatte, zu deinem Beruf, zu den Brettspielen am Ende. Vielleicht hätte ich ja trotzdem noch ergänzend noch eine Frage. Gibt es außer dem bereits Gesagten irgendwas Einschneidendes über Daniel Müller zu erzählen?
Ja, man könnte erzählen. Also meine Frau und ich haben vor einigen Jahren, das ist schon eine ganze Weile her, also ich würde mal sagen, das ist bestimmt 7 Jahre her, würde ich mal schätzen. Da haben wir uns zusammengesetzt und es war eine Zeit, wo es mir halt wirklich nicht gut ging, weil es war finanziell halt nicht so ganz einfach in dem Moment. Und da nagte einiges an mir. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und haben eine Liste geschrieben. Also meine Frau sagte, hier schreib doch einfach mal auf all das, was du immer schon mal im Leben machen wolltest und was du erreichen wolltest, wo du irgendwie den Eindruck hast, dass, ja, vielleicht hast du den Eindruck, dass du das nicht schaffst oder willst du dir einfach noch vornehmen. Und dann habe ich halt eine Liste gemacht und alles mal aufgeschrieben, was mir so einfiel. Und da waren halt ganz unterschiedliche Dinge bei. Also von ganz schlichten Dingen, wo man sagt, ja, wieso schreibst du das da drauf? Das kann man doch leicht umsetzen. Aber den Eindruck hatte ich halt zu dem Zeitpunkt nicht. Ich hatte den Eindruck, ja, das sind so Sachen, die schiebe ich schon seit Ewigkeiten vor mir her. Ich weiß nicht, ob ich das mal irgendwann erleben darf. Und die habe ich halt alle da aufgeschrieben. Und das war eigentlich nicht unbedingt das Einschneidende, sondern das Einschneidende war, dass wir einige Jahre später diese Liste zufällig wiedergefunden haben. Wir hatten die irgendwo hingesteckt, ich weiß nicht mehr genau, in irgendeine Schublade, ich weiß es nicht mehr. Und zufällig beim Aufräumen ist die mir in die Hände gefallen, Jahre später, also bestimmt 5 Jahre später oder so. Und habe ich gesagt, ach guck mal Franzi, hier ist die Liste, die wir damals gemacht haben, lass uns da mal drauf gucken. Und dann haben wir uns zusammen wieder hingesetzt und haben da drauf geschaut und ich habe festgestellt, dass von dieser Liste, wo glaube ich 10 Punkte oder so drauf standen, ich glaube 9 von 10 Punkten hatten sich erfüllt, erledigt oder wie auch immer man das sehen mag.
Klasse.
Und ganz ohne, dass ich mir das auch vorgenommen hatte. Also ich habe die Liste jetzt, ich habe ja gesagt, die lag in der Schublade, ich habe die mir jetzt nicht an die Wand gepennt und habe gesagt, das muss ich jetzt unbedingt erreichen, sondern es tat damals einfach gut, das aufzuschreiben und das mal zu sehen, was man alles erreichen möchte. Und dann ist die Liste verschwunden und es hat sich quasi einfach so erfüllt, ohne dass ich das irgendwie geplant hätte. Und war in dem Moment natürlich auch irgendwie glücklich und stolz, dass das so funktioniert hatte. Dass endlich alle diese Wünsche, die ich hatte, einfach so in Erfüllung gegangen sind, wovon ich damals dachte, das reichte vielleicht nie.
Ich möchte unbedingt wissen, was auf dieser Liste stand. Verrat uns ein paar Sachen. Also du brauchst ja nicht zu persönlich zu werden. Verrat uns mal ein paar Dinge.
Also ich fange vielleicht mal mit was Banalem an. Ich habe zum Beispiel Reisen da drauf geschrieben. Mhm. Das liegt ganz einfach daran, weil Reisen ja auch immer ein Geldthema ist. Und als Kind bin ich jetzt nicht unbedingt um die Welt gekommen, was nicht schlimm ist. Ich bin trotzdem verreist, auch auf Nordseeinseln unterwegs und so. Das war auch alles ganz toll. Habe dann aber auch als Jugendlicher vielleicht auch mitgekriegt, wo andere Leute schon überall gewesen sind. Die haben dann irgendwie ein Auslandsjahr in Afrika gemacht oder sind hier und dort gewesen. Und ich dachte, Mensch, eigentlich müsstest du auch mal irgendwie ein bisschen was auf der Welt sehen. Und das hat aber irgendwie nie funktioniert, weil es sich nicht ergab, weil es finanziell nicht passte. Es gab immer irgendeinen Grund, warum es nicht funktioniert hat. Und deswegen habe ich das da drauf geschrieben. Und mittlerweile bin ich jetzt nicht gerade bis ans Ende der Welt gefahren, aber zumindest an einigen Orten gewesen, wo ich dachte, da kommst du im Leben nicht hin. Und ganz aktuell noch, das war, glaube ich, vor 3 Jahren oder so, da sind wir nach Madeira geflogen. Was einfach eine super spannende Erfahrung war, weil ich kann nicht unbedingt sagen, dass ich Fliegen besonders mag. Und ich glaube auch, dass das mein erster Flug gewesen ist.
Okay.
Zum Glück habe ich nicht vorher geschaut, wie der Flughafen auf Madeira aussieht, weil ich glaube, dann wäre ich wahrscheinlich hier geblieben. Denn Der Flughafen ist wohl einer, der hat wohl eine der kürzesten Landebahnen weltweit. Und ich habe gelesen, der Pilot, der braucht sogar eine Sonderausbildung, damit er da landen darf. Also das erfordert wohl ein bestimmtes Können, das hinzubekommen.
Das ist ja der Wahnsinn.
Und gleichzeitig steht, also die ist sogar schon verlängert worden, diese Bahn, und ist trotzdem immer noch einer der kürzesten. Und die steht zur Hälfte auf Stelzen im Meer und schmiegt sich so an eine Felswand, wo lauter Häuser stehen. Und wenn du dann in dem Flieger sitzt, zum Glück das nicht weißt, guckst du dann schon ein bisschen komisch, wenn der so eine große Schleife fliegt und plötzlich taucht neben dir links am Fenster halt eine Felswand auf. Ich konnte den Leuten regelrecht in den Garten gucken. Und das war schon abenteuerlich. Aber sehr schön, da kann ich nur empfehlen, da mal vorbeizufliegen.
Zu landen. Also jemand, der Flugangst hat, darf ich das so sagen? Ich weiß nicht, du hast gesagt, ich fliege nicht unbedingt gern und noch nie geflogen ist. Wählt sich dann, also auf jeden Fall diese, ich weiß nicht, ist das Zufall gewesen oder vielleicht irgendwie vom Schicksal ein Geschenk, ausgerechnet dann diesen Flughafen aus, wo man schwer landet.
Also das war letzten Endes nicht schlimm, alles halb so wild. Hätte ich das besser nicht vorher erfahren, weil man malt sich ja dann unglaublich viel aus. Ich dachte, oh Gott,
dann wärst du fertig schon.
So eine kurze Landebahn, hoffentlich, und das ist auch, glaube ich, sogar schon passiert, habe ich auch gelesen, auch im Nachhinein, zum Glück, sonst wäre es noch schlimmer gewesen. Mhm. Das ist sogar schon passiert, dass ein Flugzeug tatsächlich hinten runtergefallen ist. Mhm. Das war wohl ein ganz schlimmer Unfall. Danach haben die halt diese Landebahn noch verlängert und es ist immer noch die kürzeste. Mhm. Aber es war schon abenteuerlich. Nicht schlimm, aber abenteuerlich.
Na gut, du hast jetzt mit dem schlimmsten Flughafen angefangen, dann kannst du ja einfach weiter.
Jetzt kann es eigentlich nicht schlimmer werden.
Kannst du ja nur noch schöner werden. Ja. Und genau, zur Liste zurück. Mhm. Die Liste von, genau, Reisen. Noch irgendwas, was auf der Liste stand?
Ja, ein etwas größerer Punkt. Ein größerer Punkt, der sich jetzt natürlich erfüllt hat vor einem Jahr, ist Vater sein. Und seit letztem Jahr bin ich ja Vater einer kleinen Tochter und das ist sehr, sehr toll.
Klasse.
Einen guten Job finden stand da natürlich auch drauf, solche Dinge halt. Ne? Ein Spiel selber entwickeln habe ich halt noch nicht gemacht. Das ist tatsächlich einer der wenigen Dinge, die da noch steht. Aber ich bin ja auf einem guten Weg, weil ich ja mittlerweile guten Kontakt zu Verlagen habe und jetzt der Weg dafür geebnet ist, dass ich vielleicht mich irgendwann mal hinsetze und mir ein eigenes Spiel ausdenke. Aber dazu brauche ich mal auch eine gewisse Ruhe und die habe ich gerade im Augenblick nicht, weil ich relativ viele Aufträge habe. Aber vielleicht ergibt sich das ja noch. Damit mache ich mir jetzt auch keinen Stress und hoffe, dass ich dann irgendwann einfach mal spontan vielleicht die Liste wiederfinde. Wir haben sie immer noch und dann mache ich dann halt den Haken an den letzten Punkt oder schreibe eine neue Liste.
Ich habe dafür ja fleißig gerade die Werbetrommel gerührt, ne? Also für irgendjemand, der vielleicht auf die Idee kommt, ein eigenes Brettspiel bei dir zu bestellen. So, dann kannst du dich da dran setzen, das entwickeln zum Beispiel.
Ich weiß oder was man machen könnte, es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Leute, die sagen, sie würden gerne mal ein Brettspiel sich ausdenken, nicht entwickeln lassen, sondern sich ausdenken. Gibt es ganz viele. Wer da vielleicht eine Idee hat, der kann natürlich auch gerne mich mal anschreiben, weil ich ja auch Verlagskontakte habe. Vielleicht kann ich da einen Kontakt herstellen. Auch eine Möglichkeit.
Wunderbar. Wunderbar. Und gerade für Kinder, also gerade als Elternteil von einem Kind, da bist du ja auch mit der Fantasie deines Kindes so berieselt, dass du selber dann irgendwann vielleicht ganz neue Ideen hast. Also ich bin kein kreativer Mensch,
sein.
Aber
du.
Ich meine dich. Gut. Ich meine jetzt dich, nicht mich selbst. Okay, also die Liste war die einschneidende Geschichte deines Lebens. Finde ich ganz toll, dass du das mit uns geteilt hast, weil ich das auch total interessant und erfüllend finde. Ich muss aber trotzdem jetzt nochmal da rein in diese Liste und fragen, meinst du denn, dass das Schreiben dieser Liste irgendwas dazu beigetragen hat, dass sich die Wünsche erfüllt haben oder geht die Frage zu sehr in, sagen wir mal, in so eine spirituelle Richtung?
Ich könnte mir das vorstellen. Wie ich ja schon sagte, ich habe sie mir zwar nicht an die Wand gehangen, aber ich glaube, es war einfach nochmal gut zu reflektieren und sich bewusst darüber zu werden, was will man eigentlich? Und wenn man das mal vor sich sieht, dann nimmt das halt Gestalt an. Vielleicht hilft das dabei, sich dann auch darauf zu konzentrieren und nicht einfach so vor sich hinzuleben, seinen Job zu machen und unglücklich zu sein.
Ne? Also sich bewusst werden über Dinge, die man möchte.
Genau,
man,
richtig. Ja. Und das kann man schon mal vergessen. Insbesondere dann, wenn man vielleicht viel um die Ohren hat, viel Stress hat und es einem emotional nicht gut geht, dann vergisst man vielleicht schon mal, was man will und denkt nur an die Dinge, die gerade nicht klappen. Und dann ist es schön, das einfach nochmal zu sehen, was noch vor einem liegt und was man vielleicht noch erreichen könnte.
Ich glaube, da kommen wir so langsam zu unserem Schluss dieser spannenden, tollen Geschichte. Und das Ende hat auch ein schönes Ende auf jeden Fall, weil ich gerade diese Idee mit dieser Liste toll finde. Und wir wollen ja am Ende jeder Folge so ein bisschen auch die Message, eine besondere Message zusammenfassen für die Außenwelt. Und dafür kannst du dir gleich noch ein Schlusswort überlegen. Aber von meiner Seite auf jeden Fall schon mal war das sehr inspirierend. Ich glaube, auch ich fühle mich auf jeden Fall dazu eingeladen, eine Liste zu schreiben, die ich auch noch nie geschrieben habe tatsächlich. Mhm. Was ich für mich jetzt daraus gezogen habe, ist dieses Liste schreiben, und währenddessen du diese Liste schreibst, wirst du dir einfach bewusst über bestimmte Dinge, die du möchtest, wofür du stehst, wofür du brennst, was du fühlst. Und wenn man sich dann bewusst nicht mit diesen Dingen beschäftigt, dann bleibt man in seinem Hamsterrad stecken, weil man nie Zeit hat zu reflektieren, sich bewusst mit Dingen zu befassen, die einen bewegen und die man eigentlich auch für was man steht und was man im Inneren sich eigentlich wünscht. Ja, und das finde ich ganz wunderbar, diese Geschichte, und bedanke mich dafür. Und jetzt hast du das Schlusswort. Also wir sind noch nicht am Ende der Podcast-Folge, aber am Ende dieser Geschichte. Also was würdest du den Menschen da draußen einfach als Tipp mitgeben, als Message?
Ja, schreibt eine Liste. Nee, nicht unbedingt. Kann man machen, aber das funktioniert vielleicht nicht bei jedem, aber bei mir hat es halt funktioniert. Und ansonsten würde ich den Leuten raten, sich einfach nicht aufzugeben. Weil ich glaube, wenn ich so zurückblicke, dass viele Dinge, von denen ich dachte, die wären ganz, ganz schlimm, weil die emotional einfach so an mir genagt haben, denke ich heute, eigentlich waren die gar nicht so schlimm. Vieles hat da nur in meinem Kopf stattgefunden. Und ich habe das alles irgendwie geregelt gekriegt. Ja, und das hoffe ich, dass das andere Leute auch schaffen. Dass sie sich nicht aufgeben und nochmal genau überlegen, ist das wirklich alles so schlimm? Was habe ich jetzt für Optionen? Was habe ich für Menschen um mich rum, die mir vielleicht helfen können? Das ist auch immer ganz wichtig. Und dann kriegt man vieles hin, von dem man vielleicht nicht dachte, dass das klappt.
Danke, Daniel. Das war ein schönes Schlusswort. Danke, vielen, vielen Dank. So, wir kommen jetzt zu sogenannten Speed-Dating-Fragen, die jeder Interviewgast oder Gästin von mir am Ende so einer Folge gestellt bekommt. Und da hätte ich eine Bitte aus dem Bauch heraus, ganz schnell, zack, zack, ohne lange zu überlegen, wenn es klappt. Wenn nicht klappt, kannst du dir auch gerne etwas länger Zeit lassen. So, meine erste Frage. Wenn du heute in die Vergangenheit zurückreisen könntest, was würdest du gerne deinem 15-jährigen Ich über die Zukunft erzählen? Hättest du da Tipps für den jungen, kleinen Daniel?
Ich würde ihm, glaube ich, sagen, dass er sich nicht so einen Kopf machen soll und vieles nicht so schlimm ist, wie er vielleicht sich jetzt noch ausmalt.
Wenn du in die Zukunft reisen könntest, was würdest du dein 90-jähriges Ich fragen wollen?
Ob er alles erreicht hat, was er wollte, oder ob es irgendwas gibt, was er zu lange liegen gelassen hat oder bereut, oder vielleicht sowas in der Richtung.
Ja. Ob die Liste vollkommen abgearbeitet ist, oder?
Oder ob die Liste abgearbeitet ist, ja, genau. Ob sich alle Wünsche erfüllt haben oder ob es irgendwas gibt, wo er sagt, das hätte ich gerne noch gemacht und schaff's jetzt nicht mehr oder so. Mhm. Das würde ich gerne wissen.
Die nächste Frage lautet, was würdest du dir für unsere Welt an Veränderung wünschen?
Mehr Zusammenhalt. Mhm. Man hat irgendwie den Eindruck, dass also ist halt nur ein Eindruck, ob das wirklich stimmt, kann ich nicht beurteilen, aber man hat den Eindruck, dass die Leute immer weniger zusammenarbeiten und immer egoistischer werden und immer schneller verurteilen, anstatt mal zusammenzuarbeiten. Weil ich merke, dass man zusammen halt viel mehr erreicht als alleine. Und man kann sich auch für alles immer Hilfe holen, man kann sich mit guten Freunden umgeben, und das ist eine schöne Sache. Und deswegen finde ich das so traurig zu sehen. Also, dass die Leute nichts erreichen, weil sie lieber ihr eigenes Ding machen und nicht zusammenarbeiten. Das ist keine schöne Entwicklung.
Absolut meine Meinung. Dankeschön. Was hilft dir, mit dem Herzen zu denken? Wir müssen natürlich auch eine Herzensfrage haben am Ende der Geschichte. Was hilft dir persönlich, mit dem Herzen zu denken?
Da muss ich auf jeden Fall, glaube ich, meine Frau nennen und meine Freunde, weil die helfen mir auf jeden Fall dabei.
Also Menschen in deinem Leben. Sehr gut.
Ganz genau.
Ja. Ganz toll. Ich würde mich gerne an dieser Stelle verabschieden, Daniel. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Ich bedanke mich dafür, dass du von Anfang an Ja gesagt hast und dass wir so schnell einen Termin gefunden haben und dass wir so problemlos durch die Folge gejagt sind. Ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz geworden. Ich finde, wir haben unheimlich viele Dinge angesprochen, die jemand da draußen helfen können, aus einem Problem eine Lösung zu finden. Manchmal findet man in einem Problem sogar ja was Sinnvolles, was einem weiterhilft. Ne? Und vielleicht müssen manchmal Dinge, blöde Dinge passieren, damit man aus einer anderen Perspektive auf das Problem schaut, als Beispiel. Wie bei dir. Ne? Wie bei dir. Und insofern sind wir, glaube ich, auch heute wieder dem Namen mit dem Herzen voraus gerecht geworden. Ich bedanke mich für deine Zeit, für deine herzerwärmende Geschichte und wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Leben mit ganz, ganz, ganz vielen tollen Momenten. Und ich wünsche euch, dass eure Liste nie zu Ende geht, dass ihr die immer wieder ergänzt und immer die Möglichkeit habt, irgendwelche Dinge drauf abzuhaken.
Vielen Dank, dir auch alles Gute. Auch viel Erfolg mit dem Podcast.
Vielen, vielen Dank, Daniel. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, fühle dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da und empfehle den Podcast weiter. Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast mit dem Herzen voraus.